Heuer ist das 10. Jahr, ne? In Folge, wo sie den Melonen macht, mit besseren und schlechteren Jahren, ja. Aber im Endeffekt, ja, hat das alles schon sehr gut hingehauen, ja, bei uns da. Vor 10 Jahren bin ich von der Schule rausgekommen und wollte nicht einfach das vom Papa weitermachen, ich wollte einfach was Eigenes ausprobieren, ne? Wenn es dann 4 Wochen 36 Grad hat und das ist gerade in der Abreife von der Frucht, dann brennt das natürlich das Getreide, den Gugelhutz und die Sojabohnen extrem zusammen und ist dann auch ertragsmindernd. Und wir sind ja zu Hause auch schon seit 10 Jahren schon Bio, weil es ökonomisch und ökologisch einfach gewisse Vorteile bringt. Ja. Und da haben wir wahrscheinlich so nicht mehr weiter jeden machen können, wie es vor 10 Jahren war.
Petra, du warst ja heuer im Süden auf Sommerurlaub. Was hast denn du dort an Obst gesehen?
Ich war in Spanien und ich habe noch so die Bilder von diesen endlosen Olivenhainen im Kopf. Von Zitronenbäumen und Feigenbäumen. Und es war sehr heiß.
Naja, bei uns in Österreich war der Juli ja eher verregnet, aber ich war dafür auf einem Melonenfeld.
Im Urlaub?
Nein, auf einer kurzen Dienstreise nach Bruck an der Leitha. Also gar nicht so weit weg von Wien. Dort wachsen nämlich seit 10 Jahren Melonen und um die geht es in unserer heutigen Folge des WZ-Podcasts Weitergedacht. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Matthias Ziegler.
Und ich bin Petra Tempfer. Und wer baut denn jetzt dort diese Melonen an, Matthias?
Ja, das ist der Lukas Windholz, der ist 29 Jahre alt und hat die Landwirtschaft seiner Familie umgestellt, gleich nachdem er aus der Schule rausgekommen ist.
Okay, ich verstehe. Und diese Umstellung auf die Melonen wird dann vermutlich mit dem Klimawandel zu tun haben und sein persönlicher Wendepunkt sein?
Ganz genau. Denn auch wenn der heurige Juli, wie gesagt, verregnet und eher kühl war, spüren Lukas und die anderen rund 100.000 land- und forstwirtschaftlichen Betriebe, die es in Österreich noch gibt, den Klimawandel jedes Jahr stärker. Und Klimawandel heißt ja nicht nur Trockenheit und Hitze, sondern auch mehr Regen als sonst oder auch kühleres Wetter im Sommer und Unwetter.
Genau, darüber hat ja auch unsere Kollegin Nora Schäffler vor kurzem geschrieben in ihrer Kolumne. Und zwar heißt die Ich friere, Klimakatastrophe widerlegt. Wir stellen euch den Link in die Shownotes.
Ja, und durch den Regen, den wir hatten, ist heuer zwar an sich kein so gutes Melonenjahr, wie mir der Lukas erklärt hat, aber die Entwicklung der vergangenen Jahre hat ihn in seiner Entscheidung zu den Südfrüchten bestärkt. Lukas, ich bin bei der Herfahrt an deinem Melonenfeld vorbeigekommen. Wie lange gibt's das schon?
Ja, heuer ist das 10. Jahr, ne? In Folge, wo sie den Melonen macht, mit besseren und schlechteren Jahren, ja. Aber im Endeffekt, ja, hat das alles schon sehr gut hingehauen, ja, bei uns da.
Du spürst auch den Klimawandel in der Landwirtschaft in den vergangenen Jahren massiv.
Ja, sicher. Ich sage einmal, diese 36 Grad, könnte ich mich jetzt nicht erinnern, dass wir das als Kind so extrem gehabt haben, so über so viele Wochen eigentlich. Heuer ist ja eigentlich auch teilweise dann schon so losgegangen, mit 2 Wochen Vollgas. Und hat sich aber dann eingeregnet, sage ich mal. Ja. Aber sicher spüre ich, dass sie was tut. Ne. Was ändern, ja, kann ich jetzt ich alleine, sage ich mal, eh nicht da. Ich muss schauen, wie mache ich das Beste draus. Welche Kulturen baue ich an? Welche Sorten vielleicht baue ich an? Oder welche anderen Möglichkeiten gibt es, um Wasser im Boden zu erhalten? Ne?
Das heißt, die Landwirtschaft muss insgesamt umdenken in Zeiten des Klimawandels.
Ja, das auf jeden Fall. Ne? Und ich muss sagen, auch wir in der Region da, wir sind eigentlich eh gut ausgekommen mit den Böden da die letzten Jahre, weil in Bruck haben wir ja 100er Bonitäten. Das sind die besten Böden, die es gibt, ne? Sage ich mal. Ja? Überhaupt da in Österreich. Also bei uns geht es noch ziemlich gut dahin, ja. Aber natürlich, wenn es dann 4 Wochen 36 Grad hat und das ist gerade in der Abreife von der Frucht, dann brennt das natürlich das Getreide, den Gugelhutz und die Sojabohnen extrem zusammen und ist dann auch ertragsmindernd.
In welchen Monaten kriegt man bei dir dann grundsätzlich Melonen?
Grundsätzlich, die letzten Jahre hat es angefangen Mitte Juli, solange das warm ist. Also wir haben auch gehabt, ich glaube mein längstes, was ich verkauft habe, Melonen, das war, glaube ich, noch die erste Oktoberwoche. Das war mir natürlich am liebsten überhaupt, weil das Jahr natürlich jetzt schon verzögert ist, ja. Es ist eigentlich bis jetzt noch nicht wirklich ein Melonenjahr. Wir brauchen Hitze, ne? Sag ich mal, 30 Grad waren schon jetzt gut, 2-3 Wochen lang, dass wir ordentlich auffahren können mit den Melonen und dass der Geschmack auch passt, ne? Also seit ich jetzt aktiv in der Landwirtschaft bin, war es eigentlich immer so, dass so Anfang Juni bis Anfang August, die 2 Monate, die waren immer trocken. Der Mai, ja, da hat es noch ordentlich geregnet, aber in der Zeit war es normal immer sehr trocken. Und hätte ich jetzt da auch nicht gerechnet das Jahr, dass wir jetzt so extreme Niederschläge haben. Ich sage ja, meine Melonen, ja, die wollen halt die 30 Grad oder 36 Grad sogar, ne? Weil dann geht besonders viel weiter. Aber für die normale Landwirtschaft ist das jetzt nicht optimal gewesen, wie es die letzten Jahre war. Überhaupt letztes Jahr war es ja eigentlich eine sehr schlechte Ernte von Sojabohnen und Mais. Vielleicht sogar das Schlechteste, was wir je gehabt haben, ja, daheim, bei auf unserem Betrieb. Zumindest seit ich aktiv bin, ja.
Gibt es Sorten, die aus deiner Sicht in 10 oder 20 Jahren in Österreich gar nicht mehr wachsen werden, weil einfach das Klima zu warm und trocken ist dafür?
Ich hoffe, dass es nicht so sein wird, sage ich mal. Ne? Ich will ja nicht pessimistisch durchs Leben gehen, aber ich glaube, in 10 Jahren weiß ich nicht, ob sich da schon so viel tut, dass du jetzt sagst, du kannst auch keinen Gugurutz oder keine Sojabohne mehr da anbauen. Kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, ja.
Umgekehrt kommen aber neue Früchte dazu, zum Beispiel deine Melonen. Gibt es sonst noch Südfrüchte, die jetzt die große Chance kriegen durch den Klimawandel?
Ja, ich sage einmal, ich habe auch schon ein paar Sachen probiert, zum Beispiel Indianerbanane, Mini-Kiwi, Feigen habe ich probiert. Die Feigen haben sie eigentlich sehr gut da und dann sind sie immer sehr gut. Aber die anderen, die Mini-Kiwi und Indianerbananen, vielleicht habe ich da nicht das richtige Händchen dafür. Aber die habe ich sehr gut gepflegt, sehr viel Zeit und Geld investiert, aber das sind trotzdem nichts geworden. Aber sicher wird es werden sicher einige Kulturen kommen, die was bei uns nicht so üblich waren. Ich denke mal, wenn ich so umschaue in der Gegend, ne, die Bauern, was ich höre, probieren immer neue Sachen aus. Überhaupt, wenn junge Bauern ans Ruder kommen, die probieren auch immer wieder was Neues. Ne. Manchmal geht es in den Hosen, aber manchmal entsteht auch was Großes dadurch. Ne.
Also Lukas hat mit seinen Melonen auf den Klimawandel reagiert.
Zugegeben war er zwar nicht der allererste in Österreich, aber er gehört auf jeden Fall zu den Pionieren in dem Bereich.
Ja, und was dann noch alles möglich ist mit den Südfrüchten, das finde ich ja super spannend. So wie der Lukas erzählt hat, Mini-Kiwis, Indianerbananen, Granatapfel gibt es ja auch, die Möglichkeit, dass man anbaut in Österreich, Zitrusfrüchte, Oliven, wie ich in Spanien so viele gesehen habe, kann man ebenfalls schon in Österreich ernten. Pistazien, Artischocken, all diese Südfrüchte, die wir eigentlich nur aus dem Urlaub kennen, bis jetzt.
Bei mir im Garten wachsen ja auch Mini-Kiwis und Maulbeeren zum Beispiel. Allerdings ist bei mir natürlich die Erntemenge wurscht, wenn es einmal nichts wird. Aber ich glaube, Indianerbanane, die ja auch Papau heißt, soweit ich weiß, sollte man kurz erklären.
Ja, ich habe sie auch noch nie gegessen, muss ich sagen. Ich kenne es nur von Bildern, das ist so eine grüne Frucht, ein bisschen eiförmig, nur etwas größer als ein Ei. Und sie soll angeblich nach einer Mischung aus Mango, Maracuja und Banane schmecken. Ja, weil du gesagt hast, bei dir ist es egal, ob jetzt der Ertrag gut oder schlecht ist von deinen Mini-Kiwis und Maulbeeren im Garten. Bei LandwirtInnen wie Lukas ist das natürlich anders. Die müssen schauen, dass ihre Ernte passt, weil sie leben ja davon oder leben zum Teil davon. Und die Landwirtschaft erstreckt sich aber auf so vieles, ja auch auf den Weinbau zum Beispiel. Da muss genauso umdenken, weil neue Schädlinge auftreten. Der Sonnenbrand bei den Weinbeeren taucht auf. Es braucht eine teure Bewässerung. Und es wird wahrscheinlich auch zu einer Verschiebung von Weißwein zu Rotweinsorten kommen.
Naja, davon ist auch die Familie von Lukas betroffen, weil sein Bruder hat einen Weinbaubetrieb.
Ah, okay, gut. Da können sie sich sicher austauschen, die beiden Brüder. Was ich so mitbekommen habe, ist, dass viele, die auf exotische Früchte setzen, auch auf Biolandbau setzen.
Ja, insgesamt ist die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich langfristig im Sinken, aber der Bioanteil ist auf inzwischen fast ein Viertel gewachsen. Der Lukas hat mir auch erklärt, warum es für ihn lukrativer war, auf Biolandbau zu setzen. Vorher lasse ich ihn aber noch kurz erklären, wie er überhaupt zu den Melonen gekommen ist.
Grundsätzlich bin ich mal auf die Idee gekommen von den Melonen. Meine damalige Freundin, da waren wir bei ihr zu Hause und die Oma hat eine Zuckermelone gebracht, ja? Oder Honigmelone war es. Und ich bin halt reingekommen ins Haus und da hat es überall gerochen nach der Melone. Ich habe gefragt, ey, wo habt ihr die da her? Und sie sagt, ja, vom Garten von der Oma. Da haben wir schon gedacht, naja, wenn das im Garten geht, dann muss das ja am Acker dann auch gehen. Mal. Und so schnell ist es dann gegangen und dann hat sie eigentlich im ersten Jahr auch total eingeschlagen gleich. Die Leute waren auch ganz narrisch danach, muss man sagen. Ja, die muss ich auch sagen, die ganzen Brucker, die was ich da kenne und unsere Familie kennt, haben uns die Melone quasi aus der Hand gerissen. Und dann war eh klar, dass ich das weiterverfolgen will. Und dann ist es eigentlich jedes Jahr, habe ich immer ein bisschen was dazu gemacht, eventuell ein bisschen was anders gemacht, ja. Heuer habe ich zum Beispiel eine Gewebsfolie ausgelegt, das ist wieder mal in die Hosen gegangen dann, ja, kann man nichts machen. Aber wenn du nichts probierst, dann wirst du nicht irgendwas gewinnen oder zwar fliegst du ab und zu vielleicht mal auf die Goschen, aber weiterkommen wirst du dadurch auch, ja.
Welche Melonen hast du da alles angebaut?
Sorten haben wir angefangen bei den ganz normalen großen Wassermelonen, wie es jeder kennt, mit Kerne. Dann haben wir Mini-Wassermelonen, die sind kernarm, also die haben fast keine Kerne. Die sind eigentlich unser Hauptrenner. Ne? Dann haben wir dazu bekommen, die machen wir jetzt das vierte Jahr schon, gelbe Wassermelonen. Sind nicht so süß, aber sehr, sehr saftig und werden extrem gut angenommen von den Leuten und mache auch jedes Jahr mehr von den gelben Wassermelonen. Und dann haben wir noch Zuckermelonen und zwei Sorten Honigmelonen. Und das sind jetzt eigentlich unsere Hauptsorten, auf die was wir bleiben. Natürlich, wenn ich irgendwas sehe oder wenn ich was gerne ausprobieren tät, ne, dann sage ich meinen Saatgutvertreter, ob man mir das nicht organisieren könnte, dass ich das auch ausprobiere. Ja. Der Melonenacker, der wechselt natürlich jedes Jahr. Es ist wichtig, dass man eine Fruchtfolge einhält. Bei manchen Kulturen ist nur ein zweijähriger Abstand notwendig. Bei den Melonen hält mein Abstand eigentlich auf 5 Jahre, weil wir natürlich eh genug Fläche haben und weil die Melonen so grundsätzlich nicht so viel Ackerfläche einnehmen. Ne.
Was wächst dann die anderen 4 Jahre auf dem Acker?
Unterschiedlich. Sojabohne, Weizen, Getreide, eventuell Winterwicken, Körnererbsen, Blatterbsen, Wintererbsen oder was halt bei uns da in der Region angebaut wird. Aber das sind eigentlich unsere Hauptkulturen. Und eigentlich hat es sich die letzten Jahre ausgestellt, die Bauern, die was überlebt haben und weitergemacht haben, haben sich alle auf irgendwas spezialisieren müssen. Jeder Bauer, sage ich da in Bruck, macht irgendeine besondere Kultur, weil von den Standardkulturen kannst du da schwierig überleben, ne, sage ich mal. Ja.
Weil die Erträge nicht entsprechend sind oder weil du nichts gezahlt kriegst dafür?
Die Preise sind ziemlich hart die letzten Jahre geworden. Überhaupt im konventionellen landwirtschaftlichen Bereich ist das jetzt da ja, rapide runtergegangen. Und wir sind ja zu Hause auch schon seit 10 Jahren schon Bio. Weil es ökonomisch und ökologisch einfach gewisse Vorteile bringt. Ja. Und weil wir wahrscheinlich so nicht mehr weiter hätten machen können, wie es vor 10 Jahren war.
Wohingegen sich die KonsumentInnen Bio noch eher leisten wollen und damit auch du mehr kriegst für deine Produkte.
Ja, sicher, ja. Und nicht nur bessere Preise kriegt man, man bekommt auch eine Förderung. Und ein Faktor ist für mich auch gewesen, als konventioneller Bauer, du musst da deine Spritzmittel kaufen und du musst Dünger kaufen und das kaufst du halt noch immer schon im Vorhinein. Und dadurch hast du schon viel investiert, bevor du noch irgendwas rausgekriegt hast. Ne? Und das ist beim Bio ein bisschen anders, weil du halt keine Spritzmittel kaufen musst und keinen Dünger kaufen musst. Du kannst schon Biodünger auch kaufen, aber ich sage mal, bei uns in Bruck, bei den Bonitäten, ist auch nicht schlecht, wenn man Dünger hinstellt, einen Biodünger. Aber wir haben schon gute Böden und kommen da gut ohne durch, sage ich mal. Ja.
Das heißt, eigentlich ist Biolandbau dann billiger als konventioneller Landbau, wenn ich das so verstehe.
Na ja, es kommt da immer drauf an. Ist eine Riesenfirma. Wenn du da eine Riesenfirma hast und du musst überall Leute raufsetzen, was du zahlen musst und Steuerart für die Leute zahlen musst, ne? Dann kommt da ein wichtiger Kostenfaktor noch mit drauf. Ne? Als Landwirt daheim sitze ich ja oben, ne? Am Traktor. Und in der Biolandwirtschaft, da ist viel mechanische Unkrautbekämpfung. Ne? Eigentlich alles mechanische Unkrautbekämpfung. Und dadurch fährst du halt schon mehr mit dem Traktor. Ne? Also die Arbeit im Endeffekt wird mehr. Ich sage einmal, die Ausgaben sind trotzdem noch weniger. Ja.
Weil der, den du bezahlen musst, du selber bist.
Genau. Und das kostet mir halt nichts. Ne? Und ich tue mal behaupten, unsere Melonen, die sind schon sehr gut. Die haben schon einen guten Reifegrad, sage ich mal, wenn sie angenommen werden. Nicht überreif, nicht zu früh abgenommen und das ist auch nicht so einfach. Weil es geht auch darum, ich habe ja bis zu 8 Sorten Schauerbratmelonen. Ne? Und da ist auch jede Sorte anders. Wenn du jetzt da nicht selber schaust und wenn das jetzt da irgendwer macht, die Melonen abpflücken, dann wirst du sehen, da wird ein Mischmasch sein von überreif, über einer gar nicht reif, bis zu einer, ja, die passt von der Farbe, aber geschmecken tut es nicht. Wenn du nicht selber dahinter bist, hast du sicher nicht so gute Qualität bei den Melonen. Und du brauchst zwar mehr Diesel, ja, man verfahrt mehr Diesel, ne, weil man einfach den Acker öfters bearbeiten muss. Aber im Endeffekt sind die Ausgaben geringer wie beim konventionellen.
Du tust dir mit den Bio-Melonen auf jeden Fall leichter als ein Bio-Ziegenbauer oder ein Bio-Rinderbauer.
Das auf jeden Fall.
Muss man dann, wenn man Pflanzen anbaut, auch weniger früh aufstehen?
Nein, ich hätte jetzt nicht gesagt. Also heute bin ich um 4:45 aufgestanden. Also nein, glaube ich nicht. Ne? Von dem her. Nein, also wie überall in der Gesellschaft gibt es einen Maurer, der was jeden Tag da ist und Überstunden macht, und da gibt's einen Maurer, der was noch da ist, dass er da ist, ne, sag ich mal. Gibt's bei den Bauern genauso, ne. Aber ein Bauer hat halt auch selber seine Verantwortung. Spätestens im Herbst und im Winter, wenn er dann das Geld kriegt, sieht er eh, was er geleistet hat oder nicht. Und ja, ich muss sagen, da gibt's für mich auch kein Hin und Her und Umatum. Wenn er Arbeit gemacht hat, dann ist man draußen am Acker, ja.
Also, es ist schon auch hartes Brot, das du verdienst.
Ja, schon. Ich sage einmal, früher war die Landwirtschaft sicher ein bisschen anstrengender, weil es halt auch die Maschinen alles anders geworden ist. Überall sind Klimaanlagen oben auf den Traktoren, teilweise mit GPS schon oben. Dann beim Scheren, bei der Unkrautbekämpfung ist auch schon teilweise Kamera unterstützt. Das heißt, man sitzt im Traktor eigentlich nur mal drin und schaut, wie arbeitet das Gerät und stellt alles eigentlich ein. Ich meine, da kann man auch viel Fehler machen, ja. Aber wenn es jetzt einer bist, dem was das taugt und der, was da dahinter ist, dann ist das Arbeiten eigentlich was ziemlich Schönes, ne, in der Landwirtschaft, für mich zumindest. Natürlich gibt es auch manche Arbeiten, die was nicht so lustig sind, ne. Insbesondere wahrscheinlich die ganze Handarbeit, was du jetzt nicht mit dem Traktor machen kannst. Wie zum Beispiel bei den Melonen ist ja jetzt da alles eine händische Ernte. Ne? Da gibt es auch nicht viel mit Maschinen.
Bei aller Liebe zur Landwirtschaft macht der Lukas das alles aber nur als Nebenerwerb.
Ah, er hat noch einen Hauptjob auch, nebenbei?
Ja, na, hauptsächlich arbeitet er bei einem Saatgutunternehmen im selben Ort. Das ist natürlich sehr praktisch für ihn. Und der Lukas schätzt auch dieses fixe Einkommen, das ihm Sicherheit bietet. Das ist übrigens auch wieder typisch für Österreich, weil nur ein Drittel der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe bei uns Haupterwerbsbetriebe sind. Das heißt, die Landwirtschaft ist die Haupteinkommensquelle für den Haushalt.
Ja, irgendwie ist das aber alles auch kein Wunder, weil du hast ja vorher schon gesagt, dass die Anzahl der Betriebe schrumpft. Und damit schrumpft ja eigentlich auch die Bedeutung der Landwirtschaft für den Wirtschaftsstandort Österreich.
Ja, total. Im Lauf der vergangenen 10 Jahre sind rund 10.000 landwirtschaftliche Betriebe verschwunden. Also das ist ein gutes Zehntel. Und die Landwirtschaft trägt heute nur noch knapp 1% zum BIP bei. 1970 waren es noch 7%. Das hat halt auch damit zu tun, dass die Einkommen von LandwirtInnen sehr stark schwanken, je nach Saison. Und da geht es halt auch immer wieder kräftig nach unten. Da ist es dann nur logisch, dass sich viele mehrere Standbeine suchen, um wirtschaftlich über die Runden zu kommen. Und der Lukas ist eben auch sehr froh, dass er nicht nur auf seine Melonen und seine anderen Feldfrüchte angewiesen ist.
War eigentlich von Anfang an klar, dass du den Hof übernimmst und vor allem wolltest du ihn von Anfang an übernehmen?
Naja, Interesse war immer schon da. Also man fährt ja aus einer kleinen Miete mit dem Traktor und beim Hofieren und daneben sitzen Tag und Nacht. Vor 10 Jahren bin ich von der Schule rausgekommen und wollte nicht einfach das vom Papa weitermachen. Ich wollte einfach was Eigenes ausprobieren. Ne? Und natürlich wollte ich auch nicht, dass die Leute sagen, na schaut euch den an, der hat ja alles vom Papa geschenkt gekriegt oder was. Ne? Der macht einfach das weiter, was der Vater gemacht hat und bringt da gar nicht irgendwas Neues rein. Ne? Deswegen war mir klar von Anfang an, dass ich irgendwas selber machen will. Dass ich sage, das habe ich gemacht, das habe ich erfunden, das war mein Projekt. Ja? Und bei den Melonen kann ich mir selber einen Preis machen. Wenn er so eine Bohne Gugaruts, Weizen, da führst du das hin, ne? Und die sagen deinen Preis. Ne? Da bei mir kann ich einfach sagen, ja, das will ich haben und wenn nicht, dann habt ihr mich gern oder was. Ja? Man ist ein bisschen unabhängiger, sage ich. Ja. Und nachdem ich ja jetzt noch immer auf einem Saatgutbetrieb in Bruck an der Leiter arbeite, habe ich ja den Melonen eigentlich nur nebenbei. Ne? Und hauptberuflich bin ich eigentlich angestellt noch. Und letztes Jahr habe ich zusätzlich noch den Betrieb in elterlichen übernommen. Also die Melone ist eher, sage ich mal, eine kleinere Schiene. Ne? Obwohl es eigentlich die letzten Jahre schon ordentlich gewachsen ist. Ja.
Könntest du Vollzeit von der Landwirtschaft leben oder ist dein Hof zu klein dafür?
Nein, eigentlich das schaue ich, dass ich sage, ich höre jetzt hauptberuflich auf zum Arbeiten. Aber es ist halt auch irgendwo schön, ja, wenn du dein Gehalt jedes Monat kriegst, das ist irgendwo ein sicheres Geld. Da ist egal, wie es Wetter ist oder ob die Ernte schlecht war oder nicht, das Geld kriege ich immer. Und ich bin momentan noch jung und kann ja noch. Und solange das geht, ja, solange es mir nicht zu viel wird und mir macht es auch Spaß, will ich das auch weitermachen. Aber natürlich könnte ich auch sagen jetzt dann, ja, jetzt habe ich den Betrieb übernommen. Und jetzt lerne ich mich zurück und mache halt meine paar Hektar Landwirtschaft da und im Winter fahre ich ganz im Winter Skifahren oder was. Das hätte ich auch gerne machen, aber ja, geht leider nicht so. Ja. Halt, oder ich sage einmal, es arbeitet in mir, dass ich noch was leiste. Ja.
Wahrscheinlich braucht jeder Landwirt und jede Landwirtin immer mehr Standbeine, um wirtschaftlich durchzukommen.
Ja, das ist sicher eine gute Aussage, sage ich mal. Auf das konzentriere ich mich ja selber. Wie gesagt, mit der hauptberuflich arbeiten gehe, Melonen nebenbei, normale Landwirtschaft, ich habe halt verschiedene Standbeine. Und, ja. Und wenn jetzt da mal eins auslässt, dann geht das nicht so ins Gewicht. Ne? Deswegen macht man zum Beispiel verschiedene Kulturen. Ne? Weil du kannst ja sagen, letztes Jahr war der Mais, der war so gut. Dann bauen wir so viel wie geht Gugurz an. Nein, nächstes Jahr kannst du schon wieder ganz anders ausschauen. Ne? Deswegen bin ich auch ein Freund von der Risikosteuerung, ne? Dass man, wenn man einfährt, nicht gleich mit dem ganzen Betrieb einfährt. Ja?
Dieses eine Wort, was der Lukas da jetzt ganz am Ende erwähnt hat, finde ich, bringt es sehr, sehr gut auf den Punkt und fasst auch zusammen, was die Zukunft der Landwirtschaft betrifft. Das Wort Risikostreuung. Was ja bedeutet, auf mehrere Standbeine zu setzen, siehe die 2/3 Nebenerwerbsbauern und wie es der Lukas ja auch macht, und auch andererseits umzudenken und neue Sorten anzubauen. Da ist der Lukas ein echter Vorreiter, indem er ausprobiert, manches vielleicht misslingt, aber sein Wissen dann auch weitergibt an die künftigen LandwirtInnen und die dann gleich wissen, worauf sie zurückgreifen müssen, wenn der Klimawandel immer akuter wird.
Und was das Klima und das Wetter betrifft, zu viel Niederschlag ist halt auch für die heimischen Sorten schlecht. Und ja, den beschert uns, wie wir festgestellt haben, auch der Klimawandel.
Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Leider auch bald am Ende des heurigen Sommers, der halt auch ziemlich verregnet war.
Ja, aber dafür haben wir vielleicht einen sonnigen Herbst mit vielen spannenden Podcast-Themen.
Das auf jeden Fall.
Und das nächste gibt es gleich in einer Woche wieder. Wir hoffen, ihr seid wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis dahin, ciao.
Ciao.